Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Birgit Steinbusch.
Mit dem Ex-Turner Fabian Hambüchen. International war nach Gold bei den Olympischen Spielen in Rio Schluss. Das war im Sommer 2016. National in der Bundesliga war Anfang des Monats Schluss. Es beginnt ein neues Jahr und ein völlig neues Leben. Darauf deutet auch der Titel der Autobiografie hin. Guten Morgen, Herr Hambüchen.
Guten Morgen.
Den Absprungwagen. Das ist das Buch, das Sie jetzt rausgebracht haben. Und auf dem Cover sieht man Sie in einer Übung am Pferd, am Pauschenpferd. Und zwar in einem schicken Anzug, ja? Wie oft haben Sie das geprobt?
Ja gut, das war im Rahmen eines Fotoshootings, wo wir einfach ein paar Versuche brauchten natürlich dafür. War aber jetzt nicht, dass ich irgendwie hunderte Versuche brauchte. Das Spannende war halt eher dabei, wie schaffen wir es, dass der Anzug halt so bleibt in der Position, ja. Also mit 1000 Klammern und Nadeln im Rücken hat das dann irgendwie auch funktioniert.
Echt? Aber, wurde alles abgesteckt, oder?
Ja, klar. Ich meine, bei den Fliehkräften und bei der ganzen Bewegung, da fliegt halt alles durch die Gegend. Da muss man schon gucken, dass es einigermaßen bleibt und dass die Hose nicht hochrutscht und alles Mögliche. Also da haben wir ein bisschen tricksen müssen, aber hat dann super funktioniert.
Den Absprungwagen kann man einmal sportlich sehen, also sich von der Stange vom Boden zu lösen und abzuheben, aber eben auch beruflich, ja. Nach den Olympischen Spielen in Rio letztes Jahr und Ihrer Goldmedaille haben Sie Ihre internationale Karriere beendet. Den Absprungwagen, wie sieht Ihr Leben heute aus?
Ja gut, ich bin weiterhin in der Turnhalle, soweit es geht. Habe mein Studium aber wieder aufgenommen in Köln an der Sporthochschule, wo ich die 2 Semester nach Rio zeitlich nicht so viel Möglichkeiten hatte, dorthin zu gehen, plus mir die Schulter habe operieren lassen. Und jetzt bin ich da wieder voll im Einsatz, probiere mein Studium dann zeitnah abzuschließen. Und ansonsten mache viele, viele Sachen mit meinen Sponsoren, mit Partnern, habe viele Auftritte, bin mit dem Buch natürlich viel unterwegs jetzt und halte Vorträge im mentalen Bereich. Also es gibt viele verschiedene Sachen, die ich momentan mache, sodass der Kalender eigentlich voller ist denn je.
Ja, ich habe gedacht, ich treffe hier einen lässigen Fabian Hambüchen, der viel Zeit hat, aber es klingt ja so durchgetaktet wie immer.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, teilweise brauche ich das auch, glaube ich. Ja, also so ein Leben ohne Strukturen, ohne einen gewissen Plan zu haben, das ist nichts für mich. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang alles dem Sport untergeordnet, hatte immer einen festen Plan, wusste, was kommt als nächstes. Ja, das brauche ich so ein bisschen. Ja, aber jetzt momentan ist es schon extrem viel gewesen. Bin nächstes Jahr für Eurosport im Einsatz. Da habe ich auch noch einen Job, wo ich bei den Olympischen Winterspielen mit dabei sein werde. 2020 dann bei den Olympischen Sommerspielen.
Als Reporter, da werden wir heute noch drüber sprechen.
Ja, deswegen, also ist immer was los.
Und Studentendasein, heißt das auch abends mal eine Party, abends mal ein Bier?
Bisher oder sagen wir mal, seitdem ich studiere, ich bin ja jetzt auch schon im 11. Semester, glaube ich. Seitdem habe ich es eigentlich noch nie geschafft, mal so auf eine richtige Studentenparty zu gehen, weil es hat nie reingepasst, ja, weil es immer unter der Woche war und ich habe trainiert und so. Jetzt mal gucken, also das nehme ich mir mal fürs neue Jahr vor, ja, dass ich dann meine Studentenparty auch mal so richtig schön miterlebe. Aber klar, wenn jetzt abends mal irgendwie Zeit ist, mal ein Bierchen zu trinken oder ein Gläschen Wein, das kommt schon öfters mal vor.
Weil Sportler können ja feiern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich bin jetzt einer, der jetzt nicht der größte Trinker ist, ja, also ich vertrage nicht allzu viel, aber einfach Spaß haben, ja, ich meine, Spaß kann man auch ohne Alkohol haben und einfach Gas geben und bis in die frühen Morgenstunden, also das können wir Sportler, glaube ich, alle ganz gut.
Ja, weil zum Beispiel bei Olympischen Spielen, wenn sie dann am nächsten Tag im Fernsehen auftreten, sind sie alle immer heiser, sind alle immer völlig fertig, haben Augenringe.
Ja, man darf das nicht unterschätzen, was da auch für eine Belastung und was für ein Druck auf einem liegt einfach, ja. Und wenn dann der Wettkampf vorbei ist, ist das ja natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du dich jetzt hier einfach so mal unter der Woche oder am Wochenende mal mit Freunden zum Feiern verabredest. Da hast du auf so viel verzichtet und dann in diesem einen Moment ist dann alles fertig und du kannst wirklich dann die Seele baumeln lassen und gibst halt einfach Vollgas. Und da ist dann klar, dass alle am nächsten Tag ein bisschen angeschlagen sind.
Und zu Gast in SWR1 Leute ist Fabian Hambüchen. Bis vor kurzem noch national als Turner in der Bundesliga am Start. International war Sommer 2016 Schluss. Olympische Spiele in Rio. Ein perfektes Ende. Nach Bronze und Silber endlich auch Gold und dann dieser Schrei, trotz des Jubels in der Halle zu hören. Ist da ein Traum in Erfüllung gegangen?
Ja, ein ganz großer Traum. Also von klein auf war für mich klar, ich möchte zu den Olympischen Spielen. Das habe ich dann mit 16 relativ früh schon geschafft, aber der nächste Traum war halt, dass ich auf jeden Fall Olympiasieger werden will. Und das, sagen wir mal, war auch immer der Ansporn, immer die Motivation innerlich natürlich, immer weiterzumachen, egal wie schwer auch manche Zeiten mal waren. Andererseits habe ich halt auch immer die Lust, die Leidenschaft, die Freude, den Spaß in dem Ganzen gesehen, was ich da gemacht habe. Und als dann es letztendlich dann geklappt hat, im letzten internationalen Wettkampf bei meinen 4. Olympischen Spielen, war das natürlich, klar, die Erfüllung eines Traums und da kam alles aus mir heraus in dem Moment.
Und wenn ich mir jetzt nochmal den Augenblick vorstelle, Sie sind dran, es ist das Finale und Ihr Vater hebt Sie ja hoch, ja, irgendwie 2,55 Meter Reck, Ihre Disziplin, Ihr Vater hebt Sie hoch. Sagt er da nochmal was oder ist da Stille zwischen Ihnen?
Also just in dem Moment, wo ich ans Reck hochgehoben werde, sagt er meistens nicht mehr viel. Also da kommt, wenn dann nur noch ein Gamba raus.
Warum Gamba?
Gamba bedeutet auf Japanisch so viel wie, komm, los geht's, hau rein, gib Gas. Mein Vater hat 1,5 Jahre in Japan gelebt. Ich war mittlerweile auch schon, glaube ich, 15 Mal oder so zum Training und Wettkämpfen da drüben. Aber ansonsten sagt er halt immer, wenn ich mir das Magnesia, also das weiße Pulver an die Hände mache, spiel mit der Stange. Ja, hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch vielleicht für manche an, aber hat einfach den Hintergrund, weil die Reckstange ist flexibel, die ist beweglich. Ja, du speicherst da drin nachher Kräfte und Energie, die es dir dann ermöglichen, überhaupt so hoch durch die Luft zu fliegen. Aber du kannst halt genauso gut die Kräfte in die falsche Richtung auslenken, sodass es sich dann total kreuz und quer jagt einfach. Und da ist halt wichtig, so diesen Spielwitz auch so ein bisschen beizubehalten, dass du einfach ein bisschen mit der Stange spielst, als wärst dein Tanzpartner, ja, dass du da jetzt nicht jemanden auf die Füße trittst, sondern einfach im Rhythmus bleibst und in dem Gefühl. Und das alles meinte er nur mit diesem einen Satz, Spiel mit der Stange. Hat auch soweit immer funktioniert, ja.
Und für Sie ist das dann 50 Sekunden Autopilot, diese Übung?
Eigentlich bin ich einer, der die ganze Übung und auch die ganzen Überlegungen während so einer Übung sehr gut reproduzieren kann. Ich kann eigentlich fast zu jeder Übung sagen, was ich in dem Moment gedacht habe. In Rio, muss ich ehrlich gestehen, war es einer von wenigen Malen, wo ich in so einem Flow einfach drin war, wo ich nichts mehr weiß eigentlich. Das lief alles so intuitiv einfach ab. Das war Wahnsinn. Und beim Abgang habe ich angefangen nachzudenken, weil ich dann gemerkt habe, boah, war eine geile Übung bisher, jetzt das muss das Ding noch stehen.
Das könnte es gewesen sein, ja.
So. Und da kam dann dieser ganz kleine Wackler mit rein, ja. Aber ansonsten war ich komplett im Flow, war völlig weg im Prinzip und habe mich nur auf dieses Gefühl konzentriert und habe dann eigentlich auch die perfekte Übung da geturnt.
Können Sie sich denn noch an das Gefühl erinnern, als klar war, es ist Gold?
Ja, natürlich. Wenn ich daran denke, kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Allein diese 20 Minuten, die ich da warten musste. Ich bin ja als Erster ans Gerät gegangen, das wurde ausgelost im Vorfeld und musste dann 7 Sportler noch abwarten, bis klar ist, dass ich gewonnen habe. Und selbst wenn ich wusste, der kann eigentlich nicht an mir vorbeikommen, weil der eine geringere Schwierigkeit geturnt hat, hast es trotzdem nicht geglaubt. Ich meine, da sitzen Kampfrichter, das sind Menschen, das ist immer subjektiv, du weißt nie, was kommt. Und das war halt brutal. Ja, das hat sich so hochgeschaukelt an 20 Minuten. Ich bin da bald ausgetickt da unten. Ja, ich bin da rumgelaufen wie so ein wilder Tiger die ganze Zeit und wusste nichts mit mir anzufangen, wohin, die Arme über den Kopf, in den Nacken, vors Gesicht, keine Ahnung. Bis ich dann vor der letzten Übung von dem Amerikaner habe ich dann nur noch zu meinem Vater gesagt, oder als die dann gerade vorbei war und die Wertung noch nicht raus war, habe ich nur gesagt, ich will jetzt diese scheiß Goldmedaille haben. Da habe ich das erstmal dann so richtig gemerkt, wie sehr ich mich danach sehne, wie diese eine Medaille einfach noch fehlt in der Kollektion, ja. Ja, das war dann natürlich Wahnsinn. Als dann die Wertung rauskam vom Amerikaner und ich wusste, ich habe gewonnen, kennt ja fast jeder das Bild, wie ich da abgehe und mir die Seele aus dem Leib brülle. Und ich war auch ohne Feiern direkt heiser danach. Nach diesem ersten Brüller war direkt die Stimme weg. Also das war Wahnsinn. Da kam einfach alles aus mir raus.
4 Olympische Spiele haben Sie mitgemacht. Bei den ersten in Athen waren Sie der Floh, jung und wild. Bei den zweiten in Peking haben Sie Bronze geholt. Bei den dritten in London Silber. Und bei Ihren letzten in Rio Gold. Perfekter Schlusspunkt einer internationalen Karriere. Und Sie haben ja schon als Kind gesagt, Mama, ich will zu Olympia und ich will dann auch gewinnen. Und Ihr Vater war von Anfang an Ihr Trainer. Was konnten Sie zuerst, Laufen oder Salto?
Ja, ich glaube doch Laufen erst vorm Salto. Aber ich war schon mit Pampers auf dem Trampolin. Also es ging sehr, sehr früh los. Und mein Vater, der ist halt auch so einer, der macht auch gerne mal seine Späßchen. Ja, der hat mich dann schon im Babyalter hat er mich ans Reck gehangen, weil Kinder so einen Greifreflex haben. Und hat gesagt, naja, mal gucken, wie lange er hält, so ungefähr, ja.
Und ist dann mal eine Runde um den Block gegangen.
Nee, das nicht. Er stand drunter und hat gewartet, bis ich loslasse, ja, oder bis ich nicht mehr konnte. Aber das hat er schon mit, ja, als ich ganz, ganz klein war, hat er das direkt mal mit mir ausprobiert. Insofern, ja, die Turnhalle war immer mein Spielplatz, ja. Ich wollte wollte nie was anderes machen. Mein älterer Bruder hat auch geturnt und ich wollte natürlich so schnell wie möglich das machen, was Christian auch gemacht hat. Ja, deswegen, ich war relativ früh dann schon in der Turnhalle.
In der Grundschule hatten Sie dann auch schon wirklich harte Trainingszeiten, ja? Also 3 Stunden, später auf dem Gymnasium täglich 4 Stunden. Das heißt, es war wirklich immer ein Wechsel zwischen Klasse und dann ab in die Halle.
Ja, so ungefähr. Also zu der Zeit, jetzt vor allem Grundschule, wo es noch möglich war, die Hausaufgaben auch relativ schnell erledigt zu bekommen, war das die Bedingung zu Hause eigentlich. Ja, wenn du nach Hause kommst, machst du deine Hausaufgaben fertig und erst dann darfst du in die Turnhalle gehen.
Wann ging das mit den Wettkämpfen los bei Ihnen?
Ich habe meinen ersten Wettkampf mit 5 gemacht, obwohl man erst ab 6 hätte teilnehmen dürfen. Das war damals schon so mit einer Sondergenehmigung, da ich dann da mitmachen durfte. Das war so mit, ja, mein allererster dann.
Und dann auf dem Gymnasium war das so, dass die Schule im Grunde rund um das Training, rund um den Wettkampf gestrickt wurde? Sie waren ja oft dann auch Wochen weg.
Ja, wir haben es natürlich so gut wie möglich probiert zu planen, ja. Hatten zum Glück auch auf den jeweiligen Schulen, also ich war von Grundschule über Gesamtschule und dann Oberstufe, auf 3 verschiedenen Schulen hatten wir auch alles Direktoren, die da mitgezogen haben, ja, und die uns da unterstützt haben. Das war halt ganz gut, dass wir dann auch geguckt haben, okay, da ich relativ früh schon in der Mittelstufe nicht mehr den Sportunterricht besuchen musste, stattdessen halt dann schon morgens, wo dann die ersten beiden Stunden Sport war, quasi dann selbst mein Training machen konnte. Oder dass wir geguckt haben, dass vielleicht Kunst und Musik, was jetzt wirklich auch nicht so meine Fächer sind, wo ich jetzt mal sagen würde, okay, da habe ich eine Zukunft später da drin, dass wir da gucken, Training reinzulegen oder dann auch nachher in der Oberstufe, wo es dann darum ging, dass teilweise bis zur 8. bis zur 9. Stunde Unterricht war, sprich bis 3, 4 Uhr, wo wir gesagt haben, das geht nicht, spätestens um 3, 3:30 muss ich in der Turnhalle sein zum Training, dass wir da gewisse Sachen in Form von Einzelunterricht dann nachgeholt haben. Also es war schon heftig so, wie der Tag voll geplant war.
Was waren Sie früher für ein Typ bei Wettkämpfen? Haben Sie geflucht? Haben Sie als Kind dann durchaus auch geweint, wenn es nicht geklappt hat?
Beim Wettkämpfen weniger. Also beim Wettkämpfen war Weinen eigentlich nie so ein Thema. Aber im Training natürlich, wenn es mal überhaupt nicht lief oder so und so sauer irgendwann war, klar, dann ist auch schon mal die ein oder andere Träne gekullert, ja, oder wenn es dann auch Stress mit dem Vater gab. Aber klar, je älter ich wurde, desto vernünftiger ist man mit so Sachen umgegangen oder ja, hat dann auch einfach irgendwann gewusst, wie man sich vielleicht zu verhalten hat. Wobei es immer wieder auch eskaliert ist. Ja, also ich meine, wenn man so in der Turnhalle akribisch an den Zielen arbeitet, an den Träumen und es dann manchmal einfach nicht klappt und nicht läuft, da kennt jeder die Situation, dass man stinksauer ist und dann muss nur einer noch einen dummen Spruch bringen, dann explodiert es, ja, dann läuft es fast über. Das gab's halt auch, aber so ist das im Sport, aber ansonsten bin ich eigentlich, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Mensch, ja.
42 Mal deutscher Meister, das heißt im Grunde, Sie sehen ein Gerät und gewinnen schon, ja, also Sie haben ja alles abgeräumt.
Ja, also es sind 40 Einzeltitel. Und die 42, die bezieht sich noch darauf, dass ich auch in der Bundesliga mit der Mannschaft dann noch 2-mal deutscher Meister geworden bin. Gut, man muss wissen, man kann bei so einer deutschen Meisterschaft im Turnen maximal 7 Titel holen. Ja, das ist der Mehrkampf und alle 6 Geräte einzeln nochmal. Also insofern ist das von der Zahl ist natürlich riesig, das ist klar. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei jedem Wettkampf alles abgeräumt habe, aber zum Beispiel Rec habe ich fast immer gewonnen zum Beispiel. Die Zeit, wo ich Mehrkampf gemacht habe, habe ich immer den Mehrkampf auch gewonnen und dann halt immer noch Boden, Waren, Sprung, je nachdem. Das war schon stark über die ganzen Jahre. Vor allem, oder was man halt auch bedenken muss, ich bin echt gesund durch meine Karriere gekommen. Ja, die einzig schwere Verletzung jetzt wirklich in der aktiven Zeit war, dass ich mir die Achillessehne gerissen hatte. Alles andere, es war klar, es war mal ein Bänderriss dabei. Ich habe mir mal einen Finger umgeknickt. Kleinere Blessuren, das ist ganz normal in jedem Sport. Und hatte dadurch natürlich dann auch die Chance, jedes Jahr bei den deutschen Meisterschaften teilzunehmen, jedes Jahr bei den Großevents. Ja, haben uns da halt immer wieder perfekt vorbereitet, sodass die Erfolge dann auch von Mal zu Mal immer mehr wurden.
SWR1 Leute mit Fabian Hambüchen. Zu turnen war immer Ihr Leben, schon als Kind. Unter den Klassenkameraden waren Sie damit ja ein Exot. Kam das gut an oder mussten Sie sich einiges anhören?
Ja gut, Grundschule interessiert es ja eh noch gar keinen, so eigentlich, was man macht. Aber dann so in der Mittelstufe war jetzt nicht so der coole Sport halt, ne? Sondern eher, ja, wenn du einen Spagat kannst, das ist ja eher was für Mädchen, so nach dem Motto. War jetzt nicht so hoch angesehen, aber relativ schnell haben die Leute verstanden, dass es mir sowas von egal ist, was sie gedacht haben. Ja, oder auch, wenn es jetzt um Klassenfahrten ging oder sonst was. Ja, ich bin nie mitgefahren, weil ich dann wusste, okay, ich habe mehr Zeit zum Training. Das war für mich dann ganz klar, dass ich dann musste ich nicht in die Schule, dann konnte ich 2-mal am Tag trainieren. Also insofern hat mich das überhaupt nicht gejuckt groß, was da andere gesagt haben. Vor allem, weil ich auch immer wusste, ja, Die können keinen Handstand, die können keinen Salto aus dem Stand. Das war so für mich, wo ich so sagte, okay, ich kann was, was die nicht können. Ja, warum soll ich mich dann darüber ärgern, wenn die dumme Sprüche abreißen?
Bah. Und sie haben Oberarme, die andere wahrscheinlich gerne gehabt hätten in der Klasse, oder?
Ja gut, vielleicht nicht mit 11, 12, ja. Da hatte ich eher, sagen wir mal, schon von klein auf oder von früh schon ein Sixpack, ja. Also das kommt...
Auch nicht schlecht.
Eben, das sind so Dinge, da machst du noch nicht mal bewusst was für, sondern ja. Das ist halt allgemein im Training integriert, wenn du bei uns die Kleinen siehst mit 8, 9 Jahren, die halt komplett durchtrainiert sind. Klar, so und die, sagen wir mal, die dicken Oberarme, die kamen dann aber auch erst mit 17, 18, 19 oder so dann bei mir und hab mein Ding gemacht und dann war es okay.
Keine Klassenfahrt, auch nicht beim Abiball. Sind das Dinge, die Ihnen manchmal leid tun?
Abiball ist das Einzige, wo ich sage, das hättest du dir schon mal geben können, ja. Aber es war auch wieder so klassisch für Familie Hambüchen, ja, oder für die Hambüchen AG einfach, dass meine Mama dann vor dem mündlichen Abi zum Rektor gegangen ist und dann gesagt hat, ja, können Sie bitte zusehen, dass der Fabi die mündlichen Prüfungen an den ersten 2 Prüfungstagen hat. Dann sagt der Rektor, Frau Hambüchen, machen Sie Ihrem Sohn doch nicht so einen Stress, der kann doch an dem ersten und an dem letzten Tag die Prüfung machen, dann hat er ein bisschen Zeit dazwischen. Dann sagt sie, nee, am dritten Tag fliegt er nämlich schon nach Japan ins Trainingslager. Das war halt genau der Punkt, ja. Ich war dann 2 Wochen lang im Trainingslager und genau in diesen 2 Wochen war halt dann Zeugnisvergabe und Abiball. Ja, wo ich dann gesagt habe, okay, Zeugnis, Mama, hol mal bitte das Ding ab. Und ich bin in dem gleichen Jahr dann im Herbst Weltmeister geworden. Also das war für mich dann die Entschädigung schlechthin, dass ich genau alles richtig gemacht habe. Aber im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, okay, Abiball ist schon so irgendwo so ein Stück weit auch ein Meilenstein in der Jugend. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich doch mal Kinder haben sollte später, dann gehe ich auf deren Abiball und dann passt es auch wieder.
Die Hambüchen AG, Ihr Vater als Trainer, wie oft hat es da zu Hause geknallt?
Gab schon oft die Situation natürlich, wo es geknallt hat. Ja, ich meine, es soll Menschen geben, die vielleicht sagen können, okay, ich bin Trainer und ich bin Vater. Ja, aber bei meinem Vater ist das eine Person. Das heißt, wenn Stress in der Halle war, war auch Stress daheim. Das ging halt einfach weiter. Ja, weil es 24 Stunden bei uns eigentlich auch nur um das Thema Turnen ging. Sagen wir mal, leidtragend davon war natürlich immer die Mama. Ja,
die, war sie die Vermittelnde dann immer oder welche Rolle?
Ja, klar,
Rolle?
Sie war auch so der Prellbock einfach, ne, zwischen uns beiden. Ja, man muss sich vorstellen, sie macht freudestrahlend die Tür abends auf, wenn wir vom Training kommen und ich komme als Erster reingelaufen und bin nur am Abkotzen über den Vater, was das wieder für ein Training war und was er mir alles an den Kopf geworfen hat. Keine 20 Sekunden später kommt der Vater rein und motzt direkt rum, was ich für ein kleiner frecher Bengel wäre und so weiter und so fort. Und sie steht da nur und denkt sich, ja, schön, dass ihr wieder zu Hause seid, ja. Und je nachdem, wie die Situation halt dann auch war, kam dann abends natürlich der legendäre Satz, entschuldige dich bei deinem Vater. Was natürlich das absolute No-Go war eigentlich.
Also haben sie es nicht gemacht?
Ja doch, schon. Aber ob das ernst gemeint war, ist nochmal eine andere Sache. Aber dann haben wir meistens eine Nacht drüber geschlafen und spätestens beim Frühstück am nächsten Morgen haben wir entweder das Thema nochmal besprochen, dann ein bisschen nüchterner oder wenn man immer noch säckig war, dann bin ich halt erstmal in die Schule und dann nachmittags in der Turnhalle ging es dann wieder weiter.
Sind Sie das Lebenswerk Ihres Vaters?
Ja, definitiv. Also würde ich schon so bezeichnen. Ich meine, ich bin ja nicht der einzige Sportler, den mein Vater hat. Aber ich bin halt der Einzige, mit dem er halt alles erreicht hat einfach. Mit dem Olympiasieg war auch bei ihm so der letzte Haken gemacht im Prinzip, ja, dass wir alles geschafft haben, alles erreicht haben. Also mein Vater ist auch international einer der ja, meist respektierten Trainer einfach und meiner Meinung nach auch einer der Besten natürlich. Ja, denk schon, dass ich sein Lebenswerk letztendlich bin, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben als Turner immer Ihr eigenes Ding gemacht. Die meisten gehen auf ein Sportinternat. Sie hatten die Hambüchen AG. Es war ein feststehender Begriff. Ihr älterer Bruder war Ihr Vorbild. Ihr Vater war Ihr Trainer. Ihre Mutter hat Wettbewerbe und Schule koordiniert. Und Ihr Onkel Bruno ist Ihr Mentaltrainer. Wie wichtig ist er?
Ja gut, ich meine, die Physis reicht halt nicht aus nachher. Ja, wenn du im Wettkampf stehst und bist zwar körperlich zu 100% fit, muss ja trotzdem noch die Psyche, der Kopf muss ja mitspielen. Bruno ist der ältere Bruder von meinem Vater. Mit ihm arbeite ich jetzt seit 2003, 2004 rum zusammen, nachdem ich meine erste WM geturnt habe mit 15 damals. Und da Fehler passiert sind aufgrund von Nervosität, so wie es mein Vater empfunden hat, hat er dann gesagt, okay, ich frage jetzt mal meinen Bruder, der Diplompädagoge ist und der sich Richtung Mentaltraining, Mental Coaching spezialisiert hat, den frage ich mal um Rat, um Hilfe, ob der vielleicht mit Fabi arbeiten kann, weil man muss natürlich auch schauen, ne? Jeder Mensch ist anders. Mein Onkel hat dann erstmal getestet und geguckt, ob ich überhaupt so mir Sachen auch visuell gut vorstellen kann, ob ich auch bereit bin. Und dann haben wir das relativ früh angefangen und ganz schnell schon die ersten Fortschritte gemerkt. Ja, schon im Training allein, dass ich mich besser konzentrieren konnte, dass ich meine Gedanken sammeln konnte und mich wirklich nur auf das fokussiert habe, in dem Moment, auf das es ankommt und so weiter und so fort. Also wir haben da über Jahre hinweg, das war ein riesenlanger Prozess, dann verschiedene Sachen aufgearbeitet, auch private Dinge, schulische Dinge und so weiter. Alles, wo man mental einfach gestärkter und gefestigter einfach rangehen kann. Bis hin, dass ich jetzt heute ja über die Themen auch Vorträge halte und selbst probiere, den Leuten was mit auf den Weg zu geben, wo ich dann sage, das kann man in jeder Situation im Alltag integrieren und womit man sich einfach das Leben manchmal ein bisschen leichter machen kann.
Als Sie in Rio waren, haben Sie ihn angerufen vor dem Finale, haben eine Stunde telefoniert. Was hat er Ihnen da gesagt?
Das ist halt einfach so eine Sache. Wir wissen ja, wie wir zu arbeiten haben. Wir wussten ja ganz genau, wie muss ich mich mental darauf einstellen, dass ich dann in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, an dem Gerät wirklich auch nur bei mir bin, bei der Sache bin und jetzt an nichts anderes denke. Ja, ich meine, es gibt so viele Faktoren, die einen ablenken können. Ich meine, es sind Zuschauer da, die Medien sind da, der äußere Druck ist hoch, innere Erwartungen sind auch da. Letztendlich haben wir so manche Sachen eigentlich immer nur wiederholt. Dass wir immer wieder wiederholt haben, in welche Gefühlslage ich mich bringen will, an was ich denken muss in dem Moment, um dann in diesen Flow halt einfach reinzukommen.
Interessant finde ich auch, dass Sie sagen, ich bekomme während des Finales aus der Halle nichts mit. Ich höre aber immer ganz genau die Stimme meines Vaters.
Klar, wenn er von klein auf der Trainer ist. Also ich würde vertraute Stimmen, würde ich sicherlich hören in so einem Moment. Aber extrem natürlich die von meinem Vater. Also da war mal eine Situation bei einem Weltcup in Stuttgart 2004, da war ich gerade 17, wo mein Vater im Publikum saß, so 20 Meter neben dem Reck. Der Bundestrainer hatte mich damals dann hochgehoben. Die Halle war rappelvoll, ja, es war eine riesen Lautstärke da drin, eine Geräuschkulisse vom Allerfeinsten. Mein Vater hat wirklich nur leise für sich kurz vor meinem Abgang einen technischen Hinweis gegeben. Hat irgendwie nur irgendwie so gesagt, jetzt die Beine bringen. So ein klassischer Hinweis im Turnen einfach. Hab das gehört, hab das gemacht, hab den Abgang perfekt gestanden, bin Weltcupsieger geworden. So, dann bin ich hinterher zu ihm hin und hab dann zu ihm gesagt, sag mal Papa, hast du vor dem Abgang gesagt, ich soll die Beine mehr bringen? Hat er mich mit verdutzten Augen angeguckt, hat gesagt, wie, du hast das gehört? Sag ich, das hast du doch gesagt, oder? Ja, aber ganz leise, sag ich, ja egal, habe ich gehört. Ja, also das ist so eine Sache, ich bin, oder Familie Hambüchen sind jetzt nicht die Besten, was das Hören angeht, ja, also schwerhörig sind wir zwar nicht, aber das beste Gehör haben wir nicht, aber das war Wahnsinn, ja. Also das habe ich gehört, auch in Rio, ja, dann steht er ja unten am Podium, das sind ja dann auch, keine Ahnung, 20 Meter oder so entfernt von einem. Egal, was er da dann sagt während so einer Übung, das kriege ich mit, ja.
Es war eins Leute mit Fabian Hambüchen. Seit 11 Semestern Student an der Sporthochschule Köln. Aber eigentlich haben Sie auch jetzt erst so richtig Zeit und Muße dafür, seit Sie das Turnen zurückgefahren haben. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Bei Olympischen Spielen haben Sie ja alle Farben geholt. Wo bewahren Sie die Medaillen auf?
Also die drei olympischen Medaillen habe ich im Safe. Ich hatte auch überlegt, machst du eine schöne Vitrine, wo hängst du die auf, wie machst du das, weil natürlich viele Leute, die halt auch mal zu Besuch da sind oder so, natürlich gerne die Olympiamedaillen sehen möchten. Aber ich könnte es mir nie verzeihen, wenn die halt geklaut werden, ja, wenn irgendwie mal eingebrochen wird oder sonst was. Und ansonsten, die anderen Medaillen sind ein bisschen verteilt.
Jetzt also wieder oft an der Spoho in Köln, ja, und man denkt ja so, wenn ein Profiturner an die Sporthochschule Köln kommt, dann ist die Aufnahmeprüfung ein Klacks. War es aber nicht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also als Turner bist du nicht der begnadeste Läufer und auch nicht der beste Schwimmer. Da musst du dich schon gut durchquälen. Also ich musste mich dann schon da auch intensiv drauf vorbereiten. Hat aber zum Glück dann auch alles geklappt, aber war nicht ganz ohne.
Können Sie sich noch an den schlimmsten Muskelkater erinnern von der Spoho Köln jetzt?
Ja, der allerschlimmste war dann im ersten oder zweiten Semester, alle Studenten müssen einen 10-Kilometer-Lauf machen. Wie gesagt, als Turner machst du das gar nicht, grundsätzlich so Ausdauerläufe. Da habe ich mich dann ein bisschen drauf vorbereitet, bin aber auch nie mehr als vielleicht 5 Kilometer im Vorfeld dann mal gelaufen und dann für das eine Mal dann 10. Da hatte ich echt tagelang Probleme erstmal, ja.
Onkel Bruno hilft bei sportlichen Finals, ja, die Sie zu absolvieren haben. Hilft dieses Training auch vor Klausuren? Also, dass Sie da dann keinen Bammel haben?
Ja, definitiv. Aber auch da rede ich mit ihm drüber. Also es ist nicht so, dass wir dann einfach irgendwelche Sachen anwenden, die ich durch den Sport gelernt habe, sondern da machen wir dann auch ganz andere Geschichten. Ja, die dann wirklich auf, in Anführungszeichen, Prüfungsangst hinauslaufen und dies und das. Ja, also da gibt es viele verschiedene Sachen. Aber letztendlich ist es dann doch immer wieder das Gleiche, weil sowohl im Turnen als auch in der Uni muss ich mich nachher auf das konzentrieren, was ich kann. Und nicht die Gedanken daran zu verschwenden, was ich nicht kann. Ja, in der Uni, du kannst nicht alles wissen. Manchmal muss man halt auch mal auf Lücke lernen, so ein bisschen. Ja, das gehört halt auch mal dazu. Und probier das dann, so gut es möglich ist, auf Papier zu bringen.
Sind Sie an der Sporthochschule auch schon mal durch eine Prüfung gerasselt?
Ja, definitiv. Also Praxis in der Schwimmprüfung auf jeden Fall bin ich erstmal durchgesegelt. Und
warum konnten Sie nicht tauchen oder waren Sie nicht schnell genug?
Nee, wie gesagt, also als Turner bist du jetzt nicht so der begnadeste Schwimmer. Ja, also die Muskelmasse zieht halt auch runter. Dementsprechend ist meine Wasserlage auch suboptimal. Ja, wir mussten 200 Meter kraulen auf Zeit. Und ich habe mich nach der dritten Wende oder so, habe ich mich zweimal verschluckt und dann war ich wie so ein toter Fisch da auf dem Rücken und habe mich erstmal nach Luft geschnappt. Und ja, damit war ich dann, was den Test anging, natürlich durchgefallen. Und Theorie, ja, ist auch schon mal vorgekommen. Also ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Student, der auch mal sich da irgendwo durchkämpfen muss.
Wir haben uns aus Termingründen schon Anfang des Monats in Köln getroffen. Zwei Entscheidungen waren zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Sperre der russischen Athleten für die kommenden Olympischen Winterspiele und auch sein kompletter Rückzug vom Turnen. Aber sein Pensum war ja seit seinem Gold in Rio schon ein bisschen lässiger. Und wir haben darüber gesprochen, was er nach all den Jahren Powertraining mit all seinen Muskeln macht.
Ja, das Problem im Turnen ist halt einfach nur, dass man nicht wirklich abtrainieren kann. Also du kannst nicht sagen, ich gehe ans Reck mit 70%. Entweder du hängst am Reck oder du hängst nicht am Reck. Du kannst nicht ein Doppelsalto am Boden mit 70% springen. Den machst du dann immer mit 100%. Das ist halt einfach so der Punkt, dass man da gucken muss, wie trainiert man ab. Also ich mache super gerne Fitness. Ich habe jetzt gerade an der Sporthochschule Fußballkurs. Also bin da auch viel, was das angeht, am Rennen, am Laufen, am Machen und Tun. Deswegen, also über andere Sportarten werde ich sicherlich ein Stück weit abtrainieren, aber mit Turnen selbst ist das fast nicht drin.
Sie müssen auf jeden Fall jetzt demnächst über andere Sportarten berichten. Sie werden Reporter sein für Eurosport bei den Olympischen Winterspielen jetzt in Südkorea im Februar. Was machen Sie da?
Gut, ich kann nicht Skifahren, das ist schon mal gut. Eurosport ist ja jetzt der neue Übertragungssender für Olympia und hat sich dementsprechend jetzt ein Team zusammengebaut mit verschiedenen Sportlern, Sommer- und Wintersportler zusammen. Unabhängig davon, ob man jetzt Sommersportler ist, ja, probieren sie einen natürlich gerne dann auch bei den Winterspielen einzusetzen und ich werde quasi so der rasende Reporter ein bisschen sein, ja. Ich werde probieren, den Olympic Spirit, die Olympischen Spiele den Leuten einfach mal so nah wie möglich zu bringen, ja, aus der Sicht der Sportler mal zu schildern, was das eigentlich bedeutet, wie das ist, in einem olympischen Dorf zu leben, was es da für Sachen alles gibt. Also das glaubt man teilweise ja gar nicht.
Was denn zum Beispiel?
Ja, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, dass man auch einen Friseur im Olympischen Dorf hat, du hast einen eigenen Zahnarzt da, du hast, was hast du noch alles? Also viele verschiedene Sachen, wo man gar nicht dran denkt, wird da ein Sportler geboten. Also das ist schon ein tolles Erlebnis, ja, und das wissen halt wenige. Und einfach so auch den Leuten, wie gesagt, rüberzubringen, was das für ein olympischer Geist ist, der da einfach so herrscht. Ja, du hast halt die Leute, die laufen mit einem Grinsen durch die Gegend, wo du siehst, das sind die glücklichsten Menschen der Welt, dass die bei Olympia dabei sind. Dann hast du genau das Gegenteil, die Leute, die nur im Tunnel sind, die wieder nur auf die Medaillen fixiert sind, die nicht nach links und nicht nach rechts gucken. Ich habe auch schon beide Situationen ja selbst an mir erlebt. Und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, ja. Dann werde ich viel aus dem Deutschen Haus berichten. Ich denke, ich werde da flexibel eingesetzt werden. Und dann 2020 in Tokio bin ich natürlich dann nur für Touren zuständig. Das ist ganz klar.
Und wenn Sie dann Ihren Kollegen Fragen stellen, gibt es Fragen, die Sie immer richtig doof fanden?
Definitiv. Ja, ich meine, vor allem, wenn es jetzt mal nicht läuft, brauchst du nicht den Sportler fragen, wie enttäuscht sind sie? Also das ist eine der bescheuertsten Fragen überhaupt, die man dann stellen kann. Ja, ich hatte selbst in Peking, ja, da habe ich zwar Bronze geholt, war aber total traurig und enttäuscht, weil ich als Topfavorit damals angereist bin. Und die erste Frage, die gestellt wird, wie enttäuscht sind Sie? Woran hat's gelegen? Ja, das sind so Sachen, das würde ich niemals fragen. Würde ich überhaupt nicht fragen. Ich muss mir auch noch natürlich ein paar Fragen mal einfallen lassen, je nachdem. Ja,
damit ja es ist gar nicht so einfach.
Ja, klar.
Emotionale Situation.
Trotzdem, ich glaube, ich werde da schon einen guten Weg finden, um dann auch authentische und emotionale Antworten zu bekommen.
Haben Sie schon eine Idee?
Natürlich möchte man herausfinden, woran es gelegen hat und hin und her. Aber ich würde wahrscheinlich viel probieren, so ein bisschen auf diese, auch über diese mentale Schiene zu gehen. So ein bisschen einfach zu fragen, wie hast du dich heute gefühlt? Warst du vom Kopf her voll bei der Sache oder sagst du, dass du da und da schon ein bisschen mulmiges Gefühl hattest und hin und her? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde eher ein bisschen auf die Gefühlsebene auch gehen, weil das ja oft auch so ist. Ja, manchmal hat man einen Tag, da fühlt man sich mega geil und es klappt gar nichts. Und manchmal hast du einen Tag, du fühlst dich total schlecht und es klappt auf einmal alles. Also es ist auch immer so ein bisschen, je nach Körperempfinden, je nach eigenen Erwartungen, dann läuft es auch dementsprechend. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, auch so zu sehen, wie war eigentlich das Gefühl bei dem Sportler heute, was ist dabei rausgekommen und so weiter und so fort. Also gar nicht zu viel da rumkramen. Der ärgert sich schon genug, wenn es nicht geklappt hat. Der wird schon noch genug das ganze Ding analysieren. Da braucht er keinen, der von außen noch 10-mal nachfragt, warum hat es jetzt nicht geklappt. Ja, also... Das wird er dann schon selbst erzählen, denke ich.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Fabian Hambüchen ist in SWR1 Leute. Er ist 30 Jahre alt und schon die zweite Autobiografie geschrieben. Titel: Den Absprungwagen. Der wurde im Grunde nach Olympiagold in Rio 2016 ja auch schon langsam eingeleitet. Letztes Kapitel heißt: Absprung geschafft. Und da schreiben Sie: Ich bin nicht mehr nur Ex-Turner, sondern Redner, Reporter, vielleicht irgendwann Trainer. Der eigene Vater ist das beste Vorbild. Trainer, ist das die Zukunft?
Ja, es ist natürlich die Frage, was mache ich in Zukunft, was mir genauso viel gibt, wie der Sport bisher gegeben hat. Das ist halt so die große Herausforderung, etwas zu finden, wo das Herz genauso viel schlägt, wo du genauso eine große Passion hervorrufen kannst, wie halt die ganzen letzten 30 Jahre für den Sport. Und da ist das Naheliegendste natürlich der Trainerjob. Ja, das ist ganz klar. Mein Vater geht in 2,5 Jahren in Rente. Ich habe jetzt angefangen, in Wetzlar ein Haus zu bauen. Will probieren, da auch ein Stück weit erstmal sesshaft zu werden. Vielleicht ist das eine Option, ja, da in seine Fußstapfen zu treten. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe ein Leben lang in der Turnhalle gelebt und habe diesen Rhythmus einfach drin gehabt. Und wenn ich dann als Trainer direkt wieder in diese gleichen Strukturen reinkomme, weiß ich nicht, ob mich das erstmal so erfüllt oder ob ich vielleicht eine Zeit lang mal was anderes machen will. Aber so langfristig gesehen glaube ich schon, dass ich wieder in der Turnhalle aktiv sein werde. Aber von heute auf morgen würde ich jetzt noch nicht sagen können, dass das ist, worauf es hinausläuft.
Amerika taucht immer mal wieder auf. Ja, Sie flirten mit den USA. Ist das eine Option?
Ich denke, ganz auswandern wäre nicht so mein Fall. Ja, also dafür liebe ich Deutschland eigentlich zu sehr und bin zu gerne in diesem Land hier. Aber mal für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, als Trainer zu arbeiten, das kann ich mir schon gut vorstellen. War jetzt im Sommer 2 Wochen in den USA. Mal gucken. Also ist jetzt alles offen und am Anfang war es natürlich so nach Rio, dass ich da ein bisschen auch, was heißt, in so ein Loch gefallen bin, aber schon den Moment hatte, wo ich überlegt habe, wie geht's überhaupt weiter, was kommt als nächstes. Aber jetzt mittlerweile bin ich eigentlich dankbar dafür, dass ich jetzt erstmal so, sagen wir mal, bis zu den Olympischen Spielen in Tokio viel zu tun habe, mir auch die Zeit nehmen kann, einfach zu sagen, ich schau mal, was mir nachher auch taugt. Ja, vielleicht ist das bei Eurosport, die Reporter-Situation ist nachher so geil, dass ich sage, okay, das hat Zukunft, das möchte ich machen. Oder ich bin mit einem Unternehmen auf einmal zusammen, mache da diverse Dinge und sage, okay, da sehe ich eine Zukunft für mich. Also es ist eigentlich schön, jetzt die Zeit zu haben und auch sich da jetzt keinen Stress machen zu müssen. Hauptfokus liegt jetzt natürlich erstmal irgendwo ein Stück weit auf dem Studium, dass ich das so schnell wie möglich abschließe, damit ich das auch in der Tasche habe und dann gucken wir schon, was kommt.
Kann man eigentlich als Turner auf dem Niveau, auf dem Sie unterwegs waren, von dem Geld leben, das man bekommt?
Nein, das nicht. Also zurzeit kann ich davon leben, ja, aber jetzt auf Dauer auf gar keinen Fall. Hätte ich auch gar keinen Bock darauf, ganz ehrlich. Also was würde ich dann machen, ja, wenn ich jetzt so viel Geld hätte, dass ich nicht mehr arbeiten bräuchte? Ich habe jetzt auch keine riesen Hobbys, wo ich sage, boah, dann würde ich voll dem nachgehen, sondern es hat sich alles immer in der Turnhalle abgespielt. Deswegen, also ich bin froh, dass ich die Chance hatte, durch ein Top-Management, durch die ganze Hambüchen AG so gut gefördert geworden zu sein, dass ich mir was ansparen konnte und auch jetzt, sagen wir mal, als super Investition mein Haus bauen kann. Aber für die Zukunft ist ganz klar, dass ich arbeiten muss, arbeiten will. Ist nur die Frage, was.
Wetzlar ist die Basis nach wie vor, ja? Also da wird jetzt ein Doppelhaus gebaut. Die eine Hälfte ist dann für Ihren Bruder, Christian, die andere für Sie. Ist das so bei all den Flügeln, die Sie haben, sind das die Wurzeln?
Ja, ich bin da groß geworden letztendlich. Ich bin zwar hier in Bergisch-Gladbach geboren, aber mein Vater hatte dann schon vor meiner Geburt schon einen Landestrainerjob in Hessen, in Wetzlar damals angenommen. Dann bin ich da groß geworden, ja. Ich bin da zum Kindergarten, habe da meine Schule gemacht, habe bis 2012 durchgängig dort gelebt. Ja, deswegen, also da fühle ich mich wohl, da habe ich ein super Umfeld, kann mir eine berufliche Zukunft auch einfach vorstellen. Mit dem Haus ist, wie gesagt, einmal eine super Investition, plus aber auch einfach schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung, wo ich sage, das könnte wirklich auch nachhaltig sein.
Sind Sie eigentlich ein handwerklich begabter Typ?
Nein, absolut nicht.
Bei uns gibt's am Ende ein Geschenk.
Was kriege ich denn, einen Hammer, oder?
So riskant würde ich es gar nicht machen. Nein.
Ein Zollstock.
Ich habe einen Zollstock für Sie. Und zwar einen persönlichen. Fabian ist eingeritzt.
Das freut mich. Also damit kann ich schon umgehen. Das kriege ich schon
also
hin.
Messen können Sie.
Aber ansonsten habe ich zwei linke Hände, ja. Starkes Ding.
Fabian Hanbüchen, heute in SWR1, Leute. Schön, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.